Geistes Feuer brennt. Und ich rühme seinen Namen, dass die Welt dir Heil erkennt. Dir sei Ehre, dir sei Ehre, preis den Lamm, das für uns starb. Wird ihr Völker den erlösen, weil sein Blut das Heil für uns erwarb. Dir sei Ehre, dir sei Ehre, preis den Lamm, das für uns starb.
Gott sei Dank, dass diese Quelle unerschöpflich strömt und dass wir aus dieser Fülle Gnade um Gnade nehmen können. Dass Gott uns Tag für Tag, Sonntag für Sonntag, Donnerstag für Donnerstag, Mittwoch für Mittwoch, ja jeden Tag der Woche immer wieder segnen möchte und zu uns durch seinen Geist reden möchte. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu dem schon verlesenen Bibelabschnitt, Lukas Kapitel 11, und möchte zu Beginn den 13. Vers noch einmal wiederholen. Lukas 11, Vers 13, Jesus spricht hier: Wenn nun ihr, die ihr arg seid oder böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? In diesem Vers hat Jesus uns eine wunderbare Verheißung gegeben. Er sagte, wie viel mehr, also das meint, wie gerne möchte Gott, wie viel mehr möchte Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Gott weiß, was wir als Menschen brauchen. Gott weiß, was wir wirklich nötig haben. Nicht unbedingt, was wir wollen. Was ein Mensch will und was ein Mensch braucht, sind oft zwei verschiedene Dinge. Und wenn man diese zwei Sachen verwechselt, wenn wir das jetzt im natürlichen Leben, im finanziellen Leben annehmen, dann kann man manchmal in große finanzielle Not reinkommen. Wenn man das Wollen und das, was man wirklich braucht, nicht auseinanderhalten kann. Aber Gott weiß, was wir wirklich brauchen, was wir nötig haben. Ich spreche jetzt natürlich von unserem geistlichen Leben. Und deshalb sagte Jesus, dass er uns den Heiligen Geist geben möchte, wenn wir ihn darum bitten. Er sagt, so wie wir unseren Kindern Brot geben. Wie gerne geben wir als Kinder Brot? Als Eltern unseren Kindern Brot. Es ist eine Freude für einen Vater, für eine Mutter, den Kindern die tägliche Speise zu geben. Es ist eine Freude für eine Mutter zu sehen, wenn ein Kind, auch wenn es bloß noch ein Baby ist oder ein heranwachsendes Kind, wenn es gut und gerne isst. Wie freut man sich darüber? Wie freut sich der himmlische Vater darüber, wenn er uns, wie es hier der Vergleich gemacht wird, dieses Brot gibt? In Vers 11 heißt es, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe? Unglaublich. Wir würden so gerne, wenn wir bloß können, unseren Kindern das Beste geben. Das, was gesund ist, das, was gut ist. Und dann, in der Zeit, in der wir leben, wo es so viele Süßigkeiten und allerhand gibt, ist es ja manchmal so, dass die Kinder um was anderes als um Brot bitten. Die wollen ja viel lieber ein Candy haben, Aber weise Eltern würden ihren Kindern nicht immer bloß Candies geben, sondern würden ihnen Brot geben. Sie wissen wirklich, was ihnen fehlt. Sie wissen, was für sie gut ist, was für sie gesund ist. Und deshalb geben sie ihnen nicht immer bloß Süßigkeiten, sondern gute Speise, nahrhafte Speise, gesunde Speise. Etwas, was sie wirklich unbedingt brauchen, um zu wachsen, um vorwärts zu kommen. Und Jesus sagt hier, dass er verheißt uns, dass er uns gerade das Notwendige, dieses Nahrhafte, dieses Gesunde, dieses, was wir unbedingt in unserem Leben brauchen, seinen Kindern, den Heiligen Geist, geben möchte. Vielleicht fragen wir uns, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Ich habe mich doch bekehrt, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, ich lese die Bibel, ich bete und Gott segnet mich. Wozu brauche ich noch den Heiligen Geist? Ja, es kann sowas geben. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 19, da war wirklich so ein Fall gewesen. Da waren gläubige Menschen gewesen, Jesu Nachfolger, Jesu Diener gewesen, Jünger Jesu, die aber noch nicht wirklich gehört oder gewusst haben, dass es notwendig ist, den Heiligen Geist zu haben. Lasst uns mal lesen in Apostelgeschichte 19, hier kurz in Vers 1 und weiter. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höher gelegenen Gegenden, also mehr im Norden, die Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sagte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Oder wie andere Übersetzungen sagen, nachdem ihr gläubig wurdet. Sie sagten zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus kommt hier, findet hier eine Gemeinde, eine bestehende Gemeinde, eine Gruppe von gläubiger Menschen, eine Gruppe Jünger. Und er unterhält sich mit ihnen und er merkt gleich, das sind bekehrte Menschen. Sie haben Vergebung der Sünden und deshalb spricht er zu ihnen nicht über die Notwendigkeit, Buße zu tun. Er spricht zu ihnen nicht über die Notwendigkeit, an Jesus zu glauben und sich zu bekehren, sondern er sagt zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr oder nachdem ihr gläubig geworden seid? Und sie sagen: Wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Irgendwie über dieses Thema hat noch keiner gepredigt bei ihnen. Und Paulus geht dann darauf ein und erzählt ihnen. Und so war auch hier, kann es sein, dass wir uns die Frage stellen, wozu brauche ich den Heiligen Geist? Ich bin doch schon gläubig. Ich möchte Jesus dienen, ich möchte Jesus nachfolgen. Warum? Was ist es? Aber ich glaube, wir alle sind uns einig und sind uns bewusst, dass wir unbedingt den Heiligen Geist in unserem Leben brauchen. Ich meine jetzt einmal persönlich, wenn wir jeder persönlich an uns denken, aber auch, wie viel mehr auch noch, auch als Gemeinde. So wie jeder Einzelne, so brauchen auch wir als Gemeinde, als eine Versammlung gläubiger Menschen, den Heiligen Geist. Ja, ich glaube, wir müssten den Namen Gemeinde Gottes, das Schild eigentlich runternehmen. Wenn wir glauben oder wenn wir denken, dass wir den Heiligen Geist nicht brauchen. Wenn wir uns einbilden würden, dass wir auch ohne den Heiligen Geist eine Gemeinde sein können, die Gott wohlgefällig ist. Wir können uns nicht mit Recht Gemeinde Gottes nennen oder gläubige Menschen nennen, wenn der Heilige Geist nicht unter uns ein freies Wirken hat. Freiheit hat, unter uns zu wirken. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Ich möchte versuchen, uns heute einige Antworten zu geben aus der Bibel. Nummer 1, wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir jetzt als Gemeinde denken, damit die Gemeinde gebaut oder erbaut werden kann. Es ist unmöglich, irgendwo eine Gemeinde aufzubauen, eine Gemeinde, die Gott wohlgefällig ist, ohne den Heiligen Geist. Natürlich, man kann eine Versammlung aufbauen, man kann eine Gruppe Menschen zusammenbekommen, man kann sich auch versammeln, aber wirklich nach dem biblischen Maßstab eine Gemeinde zu bauen oder dass eine Gemeinde erbaut wird, ist unmöglich ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir die Apostelgeschichte nehmen würden, ich weiß, dass wir es ja in den Gebetsstunden angefangen haben durchzunehmen, es ist ja ein langes Buch, Apostelgeschichte, 28 Kapitel. Möchtest du mal raten, wie oft das Wort Geist in der Apostelgeschichte ungefähr vorkommt? Ich sagte schon, 28 Kapitel, schätzungsweise, wie oft würde das Wort Geist in der Apostelgeschichte vorkommen? Nicht ganz so viel, aber doch 48 Mal. Nicht jedes Mal vielleicht in dem Sinne von Heiliger Geist, aber das, die meisten, in den meisten Fällen doch. 28 Kapitel und so fast zweimal in jedem Kapitel ist die Rede vom Geist, jetzt so durchschnittlich gesprochen. Das allein zeigt uns schon, in der Apostelgeschichte finden wir ja die Anfänge der Gemeinde, lesen wir, wie die Gemeinde gebaut oder erbaut wurde, wie sie weiterkam, wie Gott die Gemeinde gesegnet hat. Und immer wieder lesen wir vom Heiligen Geist. Ich möchte uns ein paar Beispiele geben, dass wir wirklich sehen, ich habe das jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist biblisch. Zum Beispiel, ich habe bloß ein paar Punkte ausgewählt. Übrigens, wenn jemand heute Nachmittag Zeit hat und eine Bibelkonkordanz zu Hause hat oder ein Bibelprogramm, sucht mal das Wort Geist in der Apostelgeschichte und lest euch diese Verse alle durch. Das ist schon ein Segen, bloß diese Verse eine nach dem anderen durchzulesen. Aber zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 2, wir sehen, dass der Heilige Geist derjenige war, der die Diener, die Prediger, die Arbeiter ausgesucht hat. Die Menschen sind nicht zusammengekommen und haben gesagt, heute werden wir den Prediger wählen oder bestimmen. Ich weiß nicht, warum es in der Kolonie so wichtig ist, dass der Prediger unbedingt muss gewählt sein. Ich finde keinen biblischen Grund dafür. Aber lasst uns mal sehen, wie die es damals gemacht haben. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Apostel Petrus, sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Kein Prediger, kein Apostel, nicht einmal einer der 12 Jünger des Herrn hat das ausgewählt, sondern sagte der Heilige Geist, sondert mir den und den aus für den Dienst, für den ich sie ausgesondert habe. Bloß noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus nimmt hier Abschied von der Gemeinde in Ephesus und er sagt hier so, er spricht jetzt zu den Ältesten der Gemeinde und sagt so, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch ich eingesetzt habe oder Petrus eingesetzt hat, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Merkst du, wir lesen nirgendwo, dass Menschen das entschieden haben. Gott hat vielleicht Menschen gebraucht, aber wirklich, wer die Leitung, wer die Oberhand hatte in diesen Entscheidungen, war der Heilige Geist. Weiter, der Heilige Geist sandte Menschen auf Missionsreisen aus. Es war wiederum keine Entscheidung von Menschen, sondern eine Entscheidung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 13, Vers 4. Apostelgeschichte 13, Vers 4. Es heißt hier so, es geht jetzt hier immer noch um Barnabas und Saulus, wie sie das erste Mal auf eine Missionsreise ausgeschickt werden. Es heißt hier, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist kamen nach Seleucia und von dort fuhren sie nach Schiff nach Zypern. Sie waren ausgesandt vom Heiligen Geist. Sehen wir, wie nötig wir den Heiligen Geist in der Gemeinde brauchen. Wir gehen weiter. Der Heilige Geist wehrte manchmal ihnen ihren Missionsplänen oder Reiseplänen, während sie schon auf der Missionsreise war und sie haben sich vielleicht einen Plan festgelegt, wie sie die Reise machen wollten. Und auf einmal kommt der Heilige Geist dazwischen und sagt, nee, hier nicht. Hier auch nicht. Aber dort ja. Lesen es in Apostelgeschichte 16, Vers 7. Apostelgeschichte 16, Vers 7. Als sie bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist erlaubte es ihnen nicht. Der Geist erlaubte es ihnen nicht. Wir sehen, das war jetzt nicht die Entscheidung des erfahrenen und begabten Missionaren Paulus. Nein, er stand unter der Entscheidung, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Er sagte ihm ja oder nein, fahrt oder fahrt nicht. Der Heilige Geist gab ihnen auch die Predigtthemen, die Predigtgedanken ein. Zum Beispiel Apostelgeschichte 18, Vers 5. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Paulus kommt hier nach Korinth. Er ist da eine Weile schon in der Stadt. Und es heißt hier, ich lese ab Vers 4. Und er lehrte in der Synagoge und an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus im Geist gedrängt und bezeugt den Juden, dass Jesus der Christus sei. Hier heißt es, Paulus wurde im Geist gedrängt, aber von wem wurde er gedrängt? Von seinen Mitarbeitern? Oder wer hat ihn gedrängt? Natürlich, der Heilige Geist gab ihm es ein, drängte seinen Geist. Und er sollte bezeugen den Juden, dass Jesus der Christus sei. Seht, der Heilige Geist, der war vorne und hinten und auch dazwischen. Er hielt die Gemeinde im Drehen. Lesen wir weiter. Der Heilige Geist natürlich erfüllte auch die Menschen. Es gibt da mehrere Beispiele. Ich möchte bloß eins uns kurz lesen. Apostelgeschichte 8, Vers 15. Apostelgeschichte 8, Vers 15. Und als sie hinabkamen, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Es geht hier um die neue gegründete Gemeinde in Samarien, jungbekehrte Menschen, die den Heiland lieben und ihm dienen wollen. Und jetzt kommen Prediger aus Jerusalem und als sie kommen, beten sie, dass sie diese gute Gabe unbedingt empfangen wollen, die der Vater seinen Kindern geben möchte, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und in Vers 17 lesen wir weiter, da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir möchten ja, dass auch unsere Versammlung, die Gemeinde, vorwärts kommt, weitergeht. Man wünscht, man betet, man arbeitet, man ladet Menschen ein. Man möchte, dass die Gemeinde zunehmen möchte, erbaut wird. Aber wenn nicht der Heilige Geist in uns, durch uns wirken kann, dann wird das niemals möglich sein. Wird die Gemeinde niemals erbaut werden können. Wenn der Heilige Geist nicht wirken kann, sind all diese Bemühungen eigentlich umsonst. Wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist in der Gemeinde. Die Gemeinde wird niemals wirklich wachsen. Wir werden niemals dahin kommen, das, was wir hoffen, wo wir hoffen hinzukommen. Es mag sein, dass die Versammlungsbesucherzahl größer wird. Aber das meint noch nicht unbedingt, dass die Gemeinde wirklich innerlich erbaut wurde und gewachsen hat. Der Heilige Geist ist es, der den Aufbau in der Gemeinde schafft. So sehen wir es in der Apostelgeschichte, so sehen wir es in der Bibel, im Neuen Testament. Fehlt der Heilige Geist in einer Versammlung, fehlt dieses Element, dann fehlt irgendwie geistliches Leben in der Versammlung. Der Geist Gottes ist es, der diesen Unterschied ausmacht. Wir sind vielleicht auch schon mal auf Reisen gewesen, irgendwo auf anderen Stellen, haben andere Versammlungen besucht. Und es ist euch auch manchmal so gegangen, man ist irgendwo in einer Versammlung gewesen und kam raus, der Gottesdienst war fertig und du hast gleich gemerkt, diese Versammlung ist es irgendwie anders. Man sagt manchmal, da weht ein anderer Geist. Und das kann jetzt negativ oder kann auch positiv gemeint sein. Ein anderer Geist kann manchmal meinen, ein anderer Geist als der Heilige Geist. Oder man merkt, irgendwie ist es nicht so, wie es sein sollte. Aber es mag auch positiv gemeint sein. Wir waren in einer Versammlung gewesen und wir haben gleich gespürt, der Geist Gottes wirkt da. Ob es beim Singen des Liedes war, ob es beim Gebet war, ob es da während jemand das Bibelwort gelesen hat, ob es bei der Botschaft war, bei der Einleitung, was immer. Aber wenn dann Besucher wieder rausgehen, sie sollen verspüren, dass der Heilige Geist in dieser Versammlung gewirkt hat. Gerade das ist, was diesen Unterschied macht. Das ist dieses Element, dieser Baustein, dieses Stück, was unbedingt notwendig ist. Das ist, was auf die Versammlungsbesucher wirklich einen Eindruck macht, machen sollte. Fehlt in einer Versammlung der Heilige Geist, dann hilft es nichts, das schönste Gebäude zu haben, den besten Chor zu haben. Seht, man kann eine schön organisierte Versammlung haben. Alles läuft ordentlich ab. Da ist Sonntagsschule, da ist Jugendstunde, Gottesdienste. Alles läuft wie am Schnürchen, wie man sagt. Aber wenn der Heilige Geist fehlt, dann bleibt das alles bloß leer. Wenn wir aus der Apostelgeschichte jetzt diese 48 Verse, den Geist Gottes mal rausnehmen würden, was denkst du, was würde von der Apostelgeschichte bleiben? Was würde von der Gemeinde in der Morgenzeit bleiben? Die hätten sich gleich festgefahren. Das wäre alles gleich stehen geblieben, weil, wie gesagt, der Heilige Geist hat das Werk getrieben, geleitet, geführt. Er war vorne und hinten und auch zwischendurch. Der Heilige Geist ist unbedingt notwendig. In jeder Versammlung, wir brauchen ihn in jedem Gottesdienst. Wenn das fehlt, dann ist es irgendwie in der Gemeinde kalt. Das ist das, denn die Anziehungskraft sein sollte, was Menschen wirklich zum Herrn Jesus ziehen sollte. Ohne den Heiligen Geist ist es so, ist es alles bloß im Leerlauf. Du kannst einen Traktor andrehen, der Traktor kann 170 PS haben oder ich weiß nicht, wie viel noch mehr. Und du kannst auch minushalben, vielleicht Fan upspeeden, das soll sehr, sehr laut sein. Aber wenn du nicht den Gang einlegst, kommst du nicht einen Zoll weiter. Bist du bloß im Leerlauf. Äußerlich, man kann vielleicht alles haben und das hört sich alles so gewaltig an und sieht vielleicht so gewaltig aus, aber der Heilige Geist muss da sein. Sonst bleibt es im Leerlauf. Oder wenn ein Traktor mal tot ist, die Batterie tot ist, und du willst ihn mal losschieben. Manche neue Traktoren kann man nicht, habe ich jetzt diese letzte Woche gelernt. Aber wenn du nicht den Gang einlegst, du lässt es bloß in Neutral, wie lange muss man dann den Traktor schieben, bis er andreht? Ja, das hilft nichts. Der wird niemals angehen. Seht, auch wenn, sagen wir mal, in einer Gemeinde das geistliche Leben fehlt, es irgendwie tot ist, wie kannst du solch eine Gemeinde wieder andrehen, anschieben? Jetzt den Motor andrehen und abspeeden und viel großen Krach machen und großes Hallo machen. Nein, wir müssen den Heiligen Geist haben. Der bringt das wirklich erst in Bewegung. Sonst bleibt alles stecken. Solange der Heilige Geist die Oberhand in einer Versammlung, in der Gemeinde hat, und diesen Einfluss ausüben kann unter den Gläubigen, unter den Menschen, solange ist diese Gemeinde wirklich eine gottwohlgefällige Gemeinde. Solange ist diese Versammlung wirklich Gemeinde Gottes. Sobald aber Menschen mehr und mehr versuchen, den Heiligen Geist vielleicht zur Seite zu schieben, versuchen, diese Stelle einzunehmen, die der Heilige Geist, die Gott für sich, für den Heiligen Geist vorgesehen hat, Der Heilige Geist wird sich zurückziehen. Er wird sich in den Hintergrund zurückziehen und dann wird bloß das passieren, was bei vielen Gemeinden passiert ist. Nicht bloß heute in unserer Zeit, sondern wir lesen sogar im Neuen Testament schon von solchen Gemeinden, wo der Heilige Geist nicht mehr das Sagen hatte. Ich möchte uns mal ein paar Beispiele geben. Eine Gemeinde zum Beispiel, Offenbarung Kapitel 3, lesen wir mal Vers 14 bis 16. Es geht hier um die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Seht, hier war eine Gemeinde, die ist kalt geworden. Nicht ganz kalt, aber wenigstens lauwarm. Sie haben es vielleicht nicht mal gemerkt. Sie dachten, das läuft ja noch alles. Alle Programme sind noch am Laufen. Jedes, die Gottesdienste, Kinderstunden, alles dreht, alles läuft. Aber Gott sagt, wie schade, dass du nicht mehr heiß bist. Da ist eine Kälte, eine Kühle reingekommen, eine Lauwärme reingekommen. Und Gott sagt, ich muss dich ausspeien. Seht, der Heilige Gottes, der Heilige Geist hat nicht mehr das Wirken in der Versammlung. Und Jesus sagt, ich werde dich aus meinem Munde ausspeien. Oder nehmen wir mal eine andere Gemeinde im selben Kapitel, Offenbarung 3, Vers 1. Dieser Ort heißt Sardes, die Gemeinde in Sardes. Es heißt hier so, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so sagt, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke. Ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Kann es auch heute so etwas geben, dass es eine Versammlung, eine Gemeinde gibt? Wir müssten bloß den Namen Sardes wechseln, nehmen wir irgendeinen anderen Ort. Aber dass Jesus auch heute noch sagen müsste, du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. Warum? Wie ist es dahin gekommen? Wie sind sie in Leerlauf reingekommen? Weil der Heilige Geist nicht das Sagen, nicht das Wirken hat, weil er irgendwann zur Seite gedrängt wurde. Wenn es schon damals, etwa im Jahre 100 nach Christus, als Johannes dieses schrieb, solche Gemeinden gegeben hat, wie sieht es heute in unserer Zeit aus? Wie viele solcher Gemeinden mag es geben heute? Tatsache ist ja, dass eigentlich fast jede Bewegung einen guten Anfang gemacht hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die erste Reformation denken, die Reformation durch Martin Luther. Ich meine, die Erkenntnis, die Gott ihm gegeben hat und wie er dann aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und wie er so für Gott eiferte und Gott ihn wunderbar gebrauchen konnte. Und die Gemeinde, diese Versammlung, hatte einen guten Anfang gemacht. All die Menschen, die dann das katholische System hinter sich gelassen haben und wirklich verstanden haben, sie werden durch den Glauben gerettet, nicht durch gute Werke. Aber es verging eine Zeit, dann ist es auch zu einem toten System geworden, zu einer lutherischen Kirche. Meine Vorfahren, meine Großvater, Großmutter, sie waren in so einer lutherischen Kirche gewesen, bis sie zum wahren Glauben gekommen sind, Gott sei Dank. Und nehmen wir auch später die Bewegung der Mennoniten durch Menno Simons. Menno Simons hatte auch solch einen guten Anfang gemacht. Gott hat ihn gebraucht, Gott hat durch ihn gewirkt. Der Geist Gottes wirkte da. Menschen kamen zum wahren Glauben. Aber was ist passiert? Warum ist es heute so kalt, so tot in den Kolonien? Was ist die Ursache? Gerade das, man hat das Wirken des Heiligen Geistes. Man hat sich dagegen gestellt. Man hat es einfach verdrängt. Wir lesen schon im Alten Testament davon. Im Richterbuch lesen wir zum Beispiel, es ist ja nicht etwas Neues, auch da war es schon so gewesen, in Richter Kapitel 2, wir lesen in Vers 7, dass solange, ja, ich lese einfach den Vers, Richter Kapitel 2, Vers 7. Diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch länger nach Josua lebten, und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, der er in Israel getan hatte. Also solange Josua lebte, diente das Volk dem Herrn. Solange die zweite Generation lebte, die Ältesten, wie es hier heißt, die noch länger nach Josua lebten, diente das Volk dem Herrn. Aber was ist bei der dritten Generation passiert? Wir lesen hier in Vers 10 weiter. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen eine andere Generation, jetzt die dritte Generation, auf die den Herrn, eine andere Generation auf, die den Herrn und die Werke, die er an Israel getan hatte, nicht kannte. Das ist schade, dass dieses sich immer wieder in der Geschichte so wiederholt hat, in den verschiedenen Bewegungen, in den verschiedenen Gemeinden. Was ist passiert? Irgendwie, man hat das Wirken des Heiligen Geistes manchmal durch Organisation, durch Älteste, durch Prediger vielleicht irgendwie ersetzt, durch Menschen ersetzt. Und so wurde unbemerkt und langsam der Heilige Geist ausgeschaltet. Es kam eine Kühle, erst eine Lauwärme, später eine Kälte über die Gemeinde und es wurde tot. Nun, wenn so etwas einkehrt, manche Menschen merken es, wenn, sagen wir mal, in einer Versammlung es irgendwie lauwarm oder kalt geworden ist. Manche Menschen sehen es und begehen dann einen Fehler und glauben, sie müssen jetzt irgendwie die Gemeinde selbst wieder in Schwung bringen. Mehr Aktivitäten, lautere Musik, mehr Bewegung, mehr Begeisterung, aber das ist so künstlich. Ich muss da an eine künstliche Frucht denken. Bei manchen Menschen, wenn man bei Menschen zu Besuch ist, die haben irgendwo im Wohnzimmer oder auf dem Tisch vielleicht irgendwo eine schöne Schale stehen mit schönen Früchten drauf. Ein paar Äpfel, vielleicht Birne und Banane. Wenn man so vom Weiten schaut, sieht das so gut aus. Ich meine, die Farben und die Formen so groß und alles so schön, sieht fast schöner aus als echt. Aber es ist künstlich. Das Leben fehlt. Es ist tot. Und diese künstliche Frucht wird dir nichts nützen. Du kannst dir höchstens die Zähne daran vielleicht kaputt beißen, aber das hilft dir nichts. Seht, das ist, wenn der Geist Gottes sich zurückgezogen hat und da nicht mehr wirken kann, es hilft nicht, es versuchen durch etwas anderes zu ersetzen. Das muss das Original sein. Ein Ersatz funktioniert nicht. Es geht bloß dieses. Wie schade, wenn dieses ist. Auch, wie ist es, wenn im Menschen diese innere Schönheit fehlt, dieser verborgene Menschen, wenn das nicht mehr andere anzieht, weißt du, was man dann anfängt zu machen? Dann fängt man an, versuchen durch äußere Schönheit irgendwie Menschen vielleicht an sich zu ziehen oder auf sich die Aufmerksamkeit zu ziehen. Ich dachte da an den Vers aus 1. Petrus Kapitel 3, Verse 2 bis 4. 1. Petrus Kapitel 3. Es ist etwas, was in unserer Zeit so wenig geworden ist. Es geht hier um die Schwestern in erster Linie, um die Frauen. Es heißt hier so, indem sie, also die Schwestern in der Gemeinde, euer respektvolles, andere Luther 19,12 Übersetzung sagt, euer keusches, vorbildliches Leben ansehen. Nicht der äußerliche Schmuck mit Haarflechten und Goldketten oder Anziehen von prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes ist kostbar vor Gott. Seht, wir brauchen nicht die äußere Aufmachung, nicht dadurch versuchen, irgendwie auf uns die Aufmerksamkeit zu ziehen, sondern was wir brauchen, ist der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck. Ein Schmuck, der nicht vergeht, der nicht verblasst, den man nicht wieder abwischen kann, sondern es ist etwas Echtes. Der Heilige Geist im Leben einer Schwester, im Leben eines Bruders in der Gemeinde. Das ist, was wir brauchen. Menschen in der Versammlung, die diese Fülle, die Kraft des Heiligen Geistes kennen. Wir brauchen ihn in der Versammlung. Als Noah seinerzeit von Gott den Auftrag bekommen hat, die Arche zu bauen, sagte Gott zu ihm, du wirst es wissen, dass er in diesem riesigen Bauwerk, in diesem großen Projekt, wie viele Fenster und wie viele Türen sollte dieses Bauwerk haben? Wer möchte mir eine Antwort geben? Wie viele Fenster und wie viele Türen hatte die Arche Noahs? Eins und eins. Eine Tür und ein Fenster. Wenn wir daran denken, wie groß die Arche ist, in den Staaten, denke ich, irgendwo hat jemand eine, no, ist das in Europa, irgendwo hat jemand jetzt Originalgröße wohl eine Arche gebaut. Ich weiß nicht, ob sie schon ganz fertig ist. Man kann da hinfahren, das als Museum und da durchgehen. In so einem großen Bauwerk, wenn man jetzt mich fragen würde oder die Ingenieros heute fragen würde, was würden sie sagen? Was? Eine Tür? Ein Fenster? Das ist doch Schwachsinn. Da muss doch mindestens auf jeder Seite von dem Schiff eine Reihe oder mehrere Reihen Fenster sein. Ich meine Entlüftung, Belüftung da drin und. Das geht doch nicht. Bloß ein Fenster, bloß eine Tür. Aber was möchte uns Gott dadurch sagen? Ach, wusstest du, dass die Arche kein Steuer hatte, kein Ruder? Das einzige riesige Schiff, was ohne Ruder gebaut wurde. Da war kein großes Steuerrad wie auf anderen Schiffen. Hat das Gott vergessen? Nein. Gott hat selbst das Schiff gelenkt. Gott hat selbst diese Arche bewahrt, dass es nicht irgendwo an einem Felsenkliff kaputt gegangen ist. Er hat es beschützt, er hat darüber gewacht. Da brauchte nicht der große Noah stehen und lenken. Gott hat es gelenkt. Und da war bloß eine Tür, Jesus Christus, und bloß ein Fenster. Das Fenster war übrigens nach oben ausgerichtet. Warum bloß ein Fenster? Ich denke, das erinnert uns auch, dass Gott bloß durch dieses eine Fenster diese Arche erleuchtet hat. Der Heilige Geist ist es ja, der uns erleuchtet. Jesus sagte, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Er ist der Mensch, der uns erleuchtet, der uns die Wahrheiten des Wortes Gottes offenbar macht. Er ist es, der uns aus Nacht zum Licht führt. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Warum schleichen sich manchmal Irrlehren in die Gemeinden hinein in heutiger Zeit? Ist es nicht, weil dieses Licht des Heiligen Geistes fehlt? Man hat sich so viele andere Fenster vielleicht gemacht, dass man gar nicht mehr klar die Führung des Geistes Gottes sehen kann. Wir, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, brauchen diesen Heiligen Geist. Und Jesus hat ja uns gesagt, ich lese es noch einmal, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Sollten wir auch nicht als seine Kinder um diesen Heiligen Geist bitten, um die Leitung in der Gemeinde bitten? Nummer zwei, wozu brauchen wir noch den Heiligen Geist? Wir brauchen den Heiligen Geist, um die wahre, biblische, echte Einheit in der Gemeinde zu haben oder zu bewahren. Lasst uns mal aufschlagen, Epheser Kapitel 4, Epheserbrief Kapitel 4. Ich lese mal ab Vers 3 bis 7. Epheser 4, Vers 3 bis 7. Und seid bemüht, die Einigkeit, welche Einigkeit? Die Einigkeit des Geistes. Seht, da kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel. Und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch euch alle und in euch allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Jedem Einzelnen ist diese Gnade gegeben. Jedem einzelnen Kind möchte Gott diesen Heiligen Geist geben. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt und regieren kann, Freiheit hat, wenn wir erfüllt sind, wie wir im Gottes Wort lesen mit dem Heiligen Geist, dann wird dieser Heilige Geist auch seine Kinder zusammenziehen. Er wird in ihnen diesen Wunsch, dieses Verlangen geben, in dieser Einheit, für die Jesus gebetet hat. Es soll uns bewusst sein, dass der Heilige Geist die Einheit, die wahre biblische Einheit in der Gemeinde bildet. Wir sollen uns fragen, bin ich auch bestrebt? Bete ich Gott um diese Einheit des Geistes? Ist es mein Verlangen, mein Wunsch, dass Gott so durch den Geist seine Kinder zusammenziehen möchte? Diese Einheit besteht nicht darin, dass wir bei unseren persönlichen Ansichten und Meinungen bleiben wollen, sondern darin, dass wir sagen, Gott oder Geist Gottes, zeige uns, was dein Wille ist. Führe uns in die Wahrheit hinein. Seht, wir müssen einen Schritt zurücktreten und sagen, Geist Gottes, nimm du diesen Platz ein. Und führe du uns, leite du uns. Und das ist die Einheit des Geistes. Darum wollen wir beten. Jesus hat dafür gebetet. Und das sollte auch unser Gebetsanliegen sein. Und bloß durch den Geist Gottes kann Gott eine wahre, echte Einigkeit schenken. Man kann natürlich anders auch eine Einheit oder Einigkeit versuchen zu schaffen. Menschlich, vielleicht mit Reden, mit Überreden und auf irgendeine Weise, auf irgendeine Methode. Man könnte sich ausdenken. Aber wenn es nicht vom Geiste Gottes gewirkt wird, dann wird es nicht ankleben, dann wird es nicht halten, dann wird es nicht wirklich etwas Beständiges sein. Aber lasst uns beten, dass Gott es durch seinen Geist wirkt, in einzelnen Menschenherzen, in den einzelnen Menschenseelen, dass Gott dieses Verlangen wach wecken möchte, dass wir bemüht sind. Es heißt, ihr und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten, durch das Band des Friedens. Dass wir darum bitten, dass Gott es schafft und dann auch erhält. Dass wir darum bitten, sagen, Geist Gottes, wirke du, führe du uns zusammen. Noch der dritte Gedanke, wozu wir den Heiligen Geist brauchen. Es geht jetzt mehr für uns persönlich, jeden Einzelnen. Das Wort Gottes redet an mehreren Stellen davon, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um geheiligt zu werden. Nun, was meint das Wort? Wir alle kennen es, wir lesen es in der Bibel, haben es oft gelesen, viel gelesen. Wir können sie auch hier nicht überspringen und nicht überlesen, sie stehen da drin. Aber was meint geheiligt? Nun, das Wort geheiligt hat mehrere Bedeutungen. Es kann einmal meinen, sich weihen, sich für einen Zweck weihen. So wie ein Priester wurde geweiht, jetzt für diesen Dienst. Für den Rest seines Lebens hatte er dieses Amt als Priester. Er wurde für diesen Dienst geweiht oder geheiligt, abgesondert für diese Aufgabe. Das ist eine Bedeutung, unbedingt richtig und biblisch. Aber eine andere Bedeutung meint auch geheiligt im Sinne von gereinigt. Wir wollen noch kurz darauf etwas eingehen. Lass uns mal aufschlagen, dass wir sehen, das sind nicht meine Gedanken und Worte, sondern etwas, was Jesus selbst auch mehrmals gesagt hat. Johannes Kapitel 17, Vers 17, erst einmal. Johannes 17, Vers 17. In demselben Kapitel, wo Jesus auch so sehr um diese Einheit betet, da betet er noch um etwas anderes. Und er sagt, spricht zum Vater so, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er betet hier für seine Jünger, für diese 12 Apostel. Und er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Im Sinne also von reinige sie in deiner Wahrheit. In Vers 19 sagt er weiter, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also Jesus hat ein Anliegen und das lässt ihn nicht los und er sagt, Vater, ich bitte dich, heilige sie in deiner Wahrheit. Wir merken, das geht hier um eine Handlung Gottes im Leben seiner Jünger. Worum Jesus bittet. Gott soll eingreifen und Gott soll sie heiligen. Jesus hätte nicht darum gebeten, wenn das unnötig wäre. Wenn die Jünger nicht eine Heiligung bedürften. Jesus würde doch nicht Zeit verschwenden, für etwas zu bitten, was keinen Sinn macht oder nicht notwendig ist. Da ist ein Grund, warum Jesus noch kurz vor dem Tod, kurz vor der Gefangennahme, noch so ernstlich darum gebeten hat. Was will uns das sagen? Kommt das nicht mit diesem zusammen, was wir gelesen haben in Lukas 11? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, und sie durch den Heiligen Geist reinigen? Lasst uns mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 13, Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 12. Wir werden sehen, warum Jesus auch noch gestorben ist für uns am Kreuz. Hebräer Kapitel 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heiligte, draußen vor dem Tor gelitten. Jesus hat draußen, das meint vor den Toren Jerusalems, gar nicht weit vor den Toren Jerusalems, dort auf dem Hügel Golgatha, hat Jesus für sein Volk gelitten, damit es geheiligt werde. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, und wiederum redet es von dem Opfertod, den Jesus für uns vollbracht hat, und es heißt hier, denn mit einem Opfer, dieses Opfer am Kreuz, hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Gott möchte seine Kinder heiligen. Und es geht hier um das Opfer am Kreuz. Das ist da, wo Jesus das Blut für uns vergossen hat. Und wir wissen, schon im Alten Testament, das Blut mit dem Opfer war immer ein Symbol für eine Reinigung. Gewaschen durch das Blut Jesu, durch das Blut gereinigt. Ohne Blut gibt es keine Reinigung. Und so, wenn das Blut Christi eine Rolle auch bei der Heiligung spielt, dann ist damit auch der Gedanke einer Reinigung mit verbunden. Lasst uns mal noch einen Vers lesen. Römer 15, Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom, an diese berühmte Stadt Rom, dort war eine Gemeinde. Gott sei Dank, ich freue mich darüber, dass dort eine Gemeinde war. Und er sagt in Römer 15, in Vers 16, dass ich ein Diener Jesu Christi unter den Nationen sein soll, das Evangelium Gottes priesterlich zu verwalten, damit die Nationen ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus bittet, er möchte, dass noch viele, auch heidnische Menschen, sich bekehren, gläubig werden, zum Glauben kommen und damit sie danach ein Opfer werden, das durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Also Jesus bittet den Vater, dass er seine Jünger heiligen soll. Jesus gab sein Leben dafür, dass sein Volk geheiligt wird. Und wir haben gerade gelesen, dass der Heilige Geist reinigt oder heiligt, wie es hier heißt, geheiligt durch den Heiligen Geist, dass sie ein Opfer werden, Gott angenehm. Wenn wir heute eine Gott wohlgefällige Gemeinde sein wollen, dann muss Gott auch in unserem Leben dieses getan haben. Seht, da ist ein Unterschied, ein bemerkbarer Unterschied zwischen einem Christen, der diese Reinigung, diese Fülle des Heiligen Geistes in seinem Leben erlebt hat und dem, der es noch nicht erlebt hat. Und das merkt man bald, da kommen, wenn jemand noch nicht wirklich gereinigt ist. Du magst vielleicht fragen, gereinigt von was? Jesus hat mir doch alle Sünden, alle Schuld vergeben. Ich bin so froh. Ja, Gott sei Dank. Aber in dem Leben solch eines bekehrten Menschen sehen wir, dass da irgendwie von Zeit zu Zeit Dinge zum Vorschein kommen, in den Vordergrund kommen, die einfach ehrlich gesagt nicht immer schön sind. Was ist das dann? Das sind Dinge, die nicht dazu passen, zu einem gläubigen Menschen. Und das ist gerade das, wo Gott uns noch weiter heiligen, frei machen möchte. Menschen, die für die, wie Jesus gebetet hat, Vater, heilige sie, dass sie geheiligt werden durch den Heiligen Geist, wie wir in Römer 15 lasen. Menschen, solche Menschen, du wirst sehen, sie haben Gnade, um demütig zu sein. Es dreht sich in ihrem Leben nicht um das eigene Ich. Es ist okay, wenn sie auch im Hintergrund stehen. Sie können es ertragen, wenn man solch einen Menschen mal übersieht. Sie werden nicht gleich nachtragend oder beleidigt. Sie haben Gnade, demütig zu sein. Solche Menschen haben auch mehr Gnade, Unrecht zu vertragen. Mehr Gnade, dem Herrn mit Eifer zu dienen, mit einem Feuer, dem Herrn zu dienen. Und sie sind nicht eingebildet darauf, sondern sie schreiben dieses bloß der Gnade Gottes zu, dem Wirken Gottes zu und wollen ihn erhöhen. Der Heilige Geist in unserem persönlichen Leben ist so nötig. Ich gehe wieder zu diesem Vers zurück. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Seht, nicht automatisch hat jedes Kind, sondern die, die ihn bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Gott möchte, dass wir darum bitten. Jesus hat den Vater gebeten, darum auch. Er steht von seiner Seite dafür ein. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und dann noch ein letzter Gedanke. Wozu wir den Heiligen Geist brauchen? Weil wir Gottes Gegenwart in unserem Leben nötig haben. Natürlich, wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott, den Vater. Das schließe ich jetzt nicht aus, aber die Seele ist ja so geschaffen, Gott hat die Seele so geschaffen, dass sie dieses verlangt nach der Gegenwart Gottes. Vielleicht fallen dir jetzt auch Momente in deinem Leben ein, vielleicht Gottesdienste, wo du dabei warst, vielleicht auch bloß zu Hause oder vielleicht warst du alleine irgendwo im Gebet, aber solche Stunden, wo die Gegenwart Gottes dir besonders nahe gewesen ist, wo du einfach verspürt hast, hier hat Gott mich besonders gesegnet, meine Seele wieder besonders erfrischt, besonders berührt, du hast verspürt, dass der Geist Gottes hier gegenwärtig war, als schon im Alten Testament die Stiftshütte gebaut wurde, später auch der Tempel, als es dann alles fertig war, nach Gottes Plan, nach Gottes Willen, dann heißt es, dass diese Gegenwart Gottes in Form einer Wolkensäule herabkam. Das Feuer fiel vom Himmel herab und verzehrte das Opfer, was da bereit war. Die Herrlichkeit Gottes wurde so groß, dass die Priester ihr Amt nicht mehr weiterführen konnten. Diese Erfahrung brauchen wir, diese Erfahrung. Und die werden auch durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Er möchte es wirken. Der Heilige Geist ist derjenige, der Jesus in uns groß machen möchte, der Gott in uns offenbaren und verherrlichen möchte. Diese Erfahrung brauchen wir persönlich. Wir brauchen sie als Gemeinde, damit der Heilige Geist unter uns wirken kann, sich bezeugen kann, dass Sünder zum Herrn geführt werden, zu Buße kommen, wirklich von Neuem geboren werden und Gott auch weiter wirken kann. Ich schließe noch einmal mit diesem schönen Vers. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Möchtest du den Herrn darum bitten? Diese Fülle, diesen Geist Gottes, den wir in der ganzen Apostelgeschichte, in den Briefen, überall immer wieder sehen. Gott segne uns und Gott helfe uns dabei. Amen.